Und das Ziel sollte immer bleiben, die Barrieren abzubauen und Teilhabe zu ermöglichen. Und da kann didaktische Reduktion einen sehr großen Teil dazu leisten, mit dem Zusatz, dass man sich überlegt, dass es auf jeden Fall auch immer noch einen zweiten und vielleicht auch einen dritten Weg gibt, den die Lernenden einschlagen können. Und entweder stelle ich das zur Verfügung und vielleicht kommen die Lernenden ja auch selber darauf und sagen, oh, da möchte ich noch ganz viel dazu wissen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge von Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute ist Lukas Fehlings bei mir im Gespräch, ein Mann, der sich mit Leidenschaft dafür einsetzt, dass Bildung wirklich für alle zugänglich wird. Lukas ist Fachbeauftragter für schulische Heilpädagogik beim Erziehungsdepartement Basel-Stadt, Ich Schaff's Coach und Experte für Universal Design for Learning, kurz UDL. Seine Vision? UDL soll zu einem Eckpfeiler der Bildung im deutschsprachigen Raum werden. Hallo Lukas, schön, dass du heute mit dabei bist.
Hallo Ivo, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr heute auf das Gespräch mit dir.
Lukas, wir sprechen über ein Konzept, das auf neurowissenschaftlichen Erkenntnissen basiert und aufzeigt, wie unterschiedlich unsere Gehirne lernen und das Bildungsfachleuten hilft, Lernumgebungen zu gestalten, die für alle funktionieren. Bevor wir richtig einsteigen, wie immer meine erste Frage, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Ich wohne im wunderschönen Freiburg im Süden Deutschlands mit meiner Familie und bin dort nach meinem Studium wieder zurückgekehrt. Und seit nunmehr 6 Jahren arbeite ich für den Kanton Basel-Stadt, wie du schon erwähnt hast, als Fachbeauftragter für schulische Heilpädagogik oder auch Sonderpädagogik. Und dort bin ich tätig in der Beratung und Begleitung von Schulen, von Klassenteams, Lehr- und Fachpersonen, in der Gestaltung von inklusiven Lern- und Lebensräumen, wobei ich immer mehr den Fokus auf das Universal Design for Learning setze, von dem ich ja heute Näheres erzählen und berichten darf. Und bin in der konzeptionellen Entwicklung, Prozessbegleitung und vielen weiteren Bereichen dort tätig.
Das ist interessant. Du von Freiburg im Breisgau gehst immer mal Richtung Schweiz. Ich zunehmend wieder von der Schweiz Richtung Deutschland, vielleicht auch rund um Weihnachten an den schönen Weihnachtsmarkt im Freiburg im Breisgau. Und ich bin natürlich neugierig, wenn du sagst, du arbeitest an dieser Schnittstelle zwischen Heilpädagogik und inklusivem Lernen. Ganz zu Beginn meine erste Frage an dich. Ja, wie bist du zum Thema Universal Design for Learning gekommen?
Also erstmals habe ich davon in meinem Masterstudium an der FHNW Sonderpädagogik gehört. Damals, als ich meine Masterarbeit zum Thema Design Thinking geschrieben habe und eben der Name verrät es ja schon, in beiden Begrifflichkeiten kommt das Wort Design vor und damals war das nur so eine Randnotiz, dass sich das ähnlich anhört und eine Kommilitonin hatte ihre Masterarbeit zu dem Thema geschrieben. Und dann einige Zeit später bin ich per Zufall wieder auf das Thema gestoßen, ich glaube beim Lesen von einem Bericht. Und dann hat mich das sehr abgeholt in der Art und Weise, wie ich Bildung verstehe, in meiner Menschen, in meiner Haltung. Und dann habe ich begonnen, mich immer intensiver damit zu befassen, in Form von Selbststudium, Literatur, viele Bücher gelesen, die überwiegend in englischer Sprache sind. Habe Weiterbildung bei Katie Novak, sie ist eine Koryphäe in den USA im Kontext UDL besucht und darüber schrittweise meine eigene Expertise gebildet. Und jetzt verfolge ich das Ziel, das, was ich für mich herausgearbeitet habe, im deutschsprachigen Raum zu etablieren und dort näher zu bringen.
Da gibt's eine weitere Gemeinsamkeit. Du hast Design Thinking angesprochen. Ich selber bin hier in der Schweiz auch mit der Leitung des Design Thinking Moduls in der Erwachsenenbildung bei der Akademie für Erwachsenenbildung tätig. Und ich bin hier aber auch neugierig, wenn du
dich selber durch diese Auseinandersetzung, diese vertiefte Auseinandersetzung mit dem Konzept Universal Design for Learning beschäftigt hast. Warum bist du zur Überzeugung gelangt, dass das ein Grundpfeiler unseres Bildungssystems werden soll?
Weil für mich UDL die Perspektive umdreht, dass nicht die Menschen in die Strukturen zu passen haben, sondern dass man die Strukturen so anpasst, dass alle Menschen, sprich alle Lernenden, daran teilnehmen können. Und das macht das Ganze ja auch einfacher, weil die Strukturen und Umgebungen, das ist dort, wo Bildungsgestaltende ansetzen können und Veränderungen vorantreiben. Und das macht es für mich sehr attraktiv, sich in dem Kontext zu bewegen und sich da mehr Gedanken zu machen, wie man dort gestalten oder designen kann. Und auch so dieser Ausgangspunkt, bei einem klar und fest definierten Lern- oder Förderziel anzusetzen und daran dann abgeleitet schauen, welche Barrieren könnten denn existieren, dass Lernende dieses Ziel erreichen können. Und dann flexibel und vielfältig anzupassen, zu schauen, welche Unterstützung kann ich als Lehrperson, Lehrkraft, Fachperson anbieten, aber vielleicht auch den Lernenden öffnen, dass sie selber herausfinden, welche Wege sie einschlagen möchten, um das Ziel zu erreichen. Und das eben durch adaptive Unterstützung im Sinne von Scaffolding, das heißt die Unterstützung nach und nach zurückzunehmen und zu gucken, was können die Lernenden denn selber. Und darüber dann auch eine Form von Empowerment zu entwickeln, dass sie sich selbst als wirksam wahrnehmen. Im UDL-Kontext nennt sich das dann Learner Agency, also dass sie das eigene Lernen aktiv steuern und ein Verständnis dafür entwickeln, wie sie erfolgreich sein können.
Das klingt bei mir an und ich spüre gerade, wie das Resonanz erzeugt. Ich sage selber bei mir in den Trainings zur Erwachsenenbildung immer gern, wir wollen für einladende Verhältnisse schauen, sodass die Teilnehmer sich angesprochen, eben auch eingeladen fühlen. Und du hast so schön gesagt, sich nicht an den Menschen abkämpfen, sondern eben die Strukturen anpassen, Barrieren aus dem Weg räumen. Und vielleicht ist das ein guter Moment, zu Beginn von unserem Gespräch hier nochmal sauber zu klären, was UDL genau ist. Denn ich kann mir vorstellen, dass einige der Zuhörenden schon mal von dieser Abkürzung gehört haben, aber nicht genau wissen, was dahinter steckt. Und mir kommt gerade der Gedanke, Lukas, jedes Gehirn ist ja einzigartig. Ich stelle mir das manchmal so vor wie ein Fingerabdruck. Und in einem Blogartikel bei Education Minds habe ich mal die Metapher vom Schneekristall bemüht. Das passt ja gut in diese Jahreszeit, wo wir gerade drin sind. Und so wie jeder Kristall wunderschön und auch einzigartig ist, ist eben auch jedes Gehirn unterschiedlich strukturiert. Wie würdest du UDL erklären, sodass auch, ich sag mal, jemand ohne viel Vorwissen sofort versteht, um was es dabei geht?
Also UDL wurde von CAST, dem Center of Applied Special Technologies, in den USA entwickelt und ist angelehnt an das Universal Design, was ursprünglich aus der Architektur kommt, wo man geschaut hat, wie kann man Räumlichkeiten von vornherein schon so gestalten, dass sie für alle zugänglich sind und eben nicht so dieses Beispiel mit erst ein Haus bauen und danach gucken, wie mache ich es barrierefrei und füge den Aufzug im Nachhinein ein. Und das Gleiche kann man auf das Lernen übertragen, dass es wenig sinnvoll ist, erst eine Grundform von Unterricht zu gestalten, was dann eben für, ich spreche da gerne so von den Durchschnittslernenden, die man sich da vor Augen führt und die, wie du es jetzt ja gerade so schön mit der Metapher gezeigt hast, eben nicht existieren, weil diese Verschiedenheit, diese Diversität so groß ist. Und das möchte UDL im Vorhinein schon berücksichtigen, antizipieren und schauen, welche Barrieren, wie vorhin schon angesprochen, könnten auftreten, losgelöst davon, wen ich da jetzt konkret habe, weil ganz vieles ist vorhersehbar, dass es eine Barriere bei jemandem sein kann. Und dann biete ich auf verschiedenen Ebenen, da gibt es sehr schöne Leitlinien, die UDL-Leitlinien, an dem man sich dafür orientieren kann, bei dem man schaut, wie man das Engagement, also so die Motivation, das Warum des Lernens fördern kann, über verschiedene Darstellungen und Repräsentationsformen Zugänge ermöglichen und dann auch den Lernenden wiederum verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung stellt, das, was sie gelernt haben, zeigen zu können. Und das Ganze mit dem Fokus auf systematischen Abbau von Lernbarrieren, um wirklich allen Lernenden Zugänge und Lernchancen zu ermöglichen.
Ich spüre bei dir wieder bei diesem Gespräch und auch aus unserem Vorgespräch, wo wir diese Episode vorbereitet haben, du bist wirklich ein Experte für schulische Heilpädagogik. Du hast uns zu Beginn gesagt, dass du immer wieder von Freiburg im Breisgau Richtung Basel kommst, Baselstadt, wo du arbeitest. Inklusion ist für dich ein zentrales Thema. Und hier im Podcaststudio waren ja schon verschiedene Fachleute für Neurodiversität und Inklusion auf Besuch. Ich erinnere mich beispielsweise an das feine Gespräch mit Simone Thuener-Küpfer über Neurodiversität in der Bildung. Und sie hat damals in unserem Gespräch dafür plädiert, dass Neurodiversität beim Lehren und Lernen an der Hochschule stärker berücksichtigt wird. Simone sagte auch, es braucht heute eine flexible, neurodivers-sensitive Curricula mit entsprechender Methodenvielfalt in der Lehre und auch in der späteren Leistungsbeurteilung. UDL, so wie ich es bis jetzt verstanden habe, geht aber da noch einen Schritt weiter. Es denkt Vielfalt von Anfang an mit. Du hast gesagt, ein Haus bauen und nicht dann erst später sagen, oh, wir brauchen einen Lift für den fünften Stock, weil da auch Menschen vielleicht mit dem Rollstuhl unterwegs sind. Das heißt, das Haus schon so bauen, dass das später einladend und gut bewohnbar ist. Und der Grundgedanke ist, vorausschauend denken und nicht einfach nachträglich kompensieren. Mich interessiert von dir zu hören, ja, wie verändert UDL den Blick auf Inklusion und wie verändert UDL auch die individuelle Förderung ganz konkret?
Also für mich verändert es die Perspektive grundlegend. Ganz oft wird ja einzelnen Lernenden ein erhöhter Bedarf schon per se zugesprochen. Ganz häufig passiert das anhand von Diagnosen, die gesprochen sind, und das ist dann die Gruppe, die irgendeine Form von anderer Behandlung und vielleicht auch Beurteilung benötigt, sprich die Lernziele werden angepasst. Und UDL löst sich komplett und radikal von diesem Gedanken und schaut sich einfach das Lernziel an und überlegt, welche flexiblen Wege kann ich zur Verfügung stellen. Und das mache ich für alle mit dem Hintergrundwissen, dass eine Barriere sich in sehr kurzer Zeit für alle Lernenden entwickeln kann. Also ich gebe da immer das Beispiel von der Brille, die ja als sehr anerkanntes und alltägliches Unterstützungshilfsmittel zur Verfügung steht. Wenn ich aber jetzt ich denke jetzt an ein Kind auf dem Pausenhof, das vielleicht Ball spielt und die Brille geht dabei kaputt und plötzlich ist dann vielleicht das Lesen für mich nicht mehr möglich und ich habe dafür jetzt keine Diagnose, und dann kann auch dieses Kind von den Unterstützungsmöglichkeiten von vielfältigen Lernzugängen profitieren. Und was auch ein großer Unterschied ist, ist eben so dass dieser Ansatz Bias, also Vorurteile reduziert, Stichwort Halo-Pygmalion-Effekt, also die Beeinflussung aufgrund von Vorannahmen. Und ich gebe deswegen auch immer den Tipp, dass man sich auch Unterstützung von Personen holen kann, die vielleicht die Lerngruppe gar nicht kennen, und diese mit zu involvieren. Das ist mein Lernziel. Was denkst du denn, könnte eine Barriere sein, wo du gar nicht weißt, an wen das gerichtet ist? Weil ganz viele Barrieren sind sehr alltäglich, und das sind für mich alles sehr inklusive Gedanken, weil ich löse mich von einer festgeschriebenen Gruppe, die etwas anderes braucht, sondern sage, alle brauchen in gewissen Situationen verschiedene Dinge, und das versuche ich zu ermöglichen und möglichst barrierearme Lernräume zu gestalten und in Form von Empowerment, wie vorhin schon gesagt, die Lernenden Schritt für Schritt dahin zu begleiten, dass sie das für sich selber erarbeiten können.
Lass uns an dieser Stelle den Bogen spannen rüber zur didaktischen Reduktion. Damit meine ich diese Kunst, Lerninhalte so zu vereinfachen, dass das Wesentliche bleibt und möglichst alle Lernenden oder Studierenden mitkommen. Ich habe bisher mehrere Bücher zur didaktischen Reduktion veröffentlicht, gebe in der Schweiz und international Weiterbildungen zu diesem Thema und spreche hier in der Podcast-Reihe Education Minds schon im dritten Jahr mit Bildungsfachleuten über Möglichkeiten, der Stofffülle zu begegnen und Komplexität zu bearbeiten. Lukas, was denkst du? Wie ergänzen sich die beiden Konzepte UDL und didaktische Reduktion, oder anders gefragt, wie kann Reduktion im Sinne von UDL aussehen?
Ich denke, dass didaktische Reduktion ein Teil ist oder ein Teil von UDL sein kann bei der UDL-orientierten Gestaltung von Lernumgebungen. Und UDL dient dabei als übergeordneter Rahmen oder als Schirm für die Entscheidungen. Sprich, ich schaue durch die UDL-Brille und leite daraus dann meine Entscheidung ab. Und die didaktische Reduktion, also mich dafür zu entscheiden, das mache ich aus gewissen Gesichtspunkten, dass ich das für die Zielerreichung als unterstützenswert einschätze. Und im besten Fall sind die Lernenden selbst in der Lage, für sich zu wissen, dass das jetzt ein geeignetes Mittel wäre, dass ich diese Fülle auf ein gewisses Maß runter reduziere. Aber auf der anderen Seite sollte ich auch im Blick behalten, dass es auch Lernende gibt, für die vielleicht in diesem Bereich jetzt eine Reduktion gar nicht das Richtige ist, weil sie für ihren Lernzugang den Kontext und das große Ganze dahinter verstehen wollen und ganz viele Hintergrundinformationen benötigen, um auch eine entsprechende Sicherheit zu gewinnen, zu wissen, worum es geht, wo kann ich das einordnen. Und für die wäre das vielleicht gerade hinderlich, wenn ich das Ganze reduziere auf einen kleineren Teil. Und das ist so das, was UDL für mich ausmacht, dass man die Entscheidung immer vom Ziel ausmacht und nicht sagt, das ist jetzt das, was ich gut finde und deswegen mache ich das immer, sondern ich schaue mir die Situation an und eben das Ziel und entscheide danach. Und das Ziel sollte immer bleiben, die Barrieren abzubauen und Teilhabe zu ermöglichen. Und da kann didaktische Reduktion einen sehr großen Teil dazu leisten, mit dem Zusatz, dass man sich überlegt, dass es auf jeden Fall auch immer noch einen zweiten und vielleicht auch einen dritten Weg gibt, den die Lernenden einschlagen können. Und entweder stelle ich das zur Verfügung und vielleicht kommen die Lernenden ja auch selber darauf und sagen, oh, da möchte ich noch ganz viel dazu wissen.
Das wäre natürlich auch wunderbar, wenn die Lernenden selber diese Energie verspüren. Und wie du das uns jetzt gerade erklärt hast, mache ich für mich so die Verbindung. Ich bringe auf diesen Dreiklang, die 3Z-Formel, die ursprünglich auf Martin Lehner zurückgeht, nämlich Lernziel und Zielgruppe und Zeitbudget. Und ich sage dann immer, fangt bitte mit den Menschen an. Fangt mit dieser Zielgruppe an, überlegt, was die Einzelnen, die die Gruppe ausmachen, brauchen und darauf abgestützt, geht ihr reduktiv vor. Und ich habe im Vorfeld natürlich ein bisschen recherchiert zu UDL und habe hier im Netz auch einige interessante Informationen gefunden, beispielsweise dieser drei Prinzipien Engagement, Repräsentation, Aktion und Ausdruck. Und ich habe dort verstanden, Engagement, da geht es um das Warum des Lernens, Repräsentation, das Was des Lernens und schließlich Action und Expression, das Wie. Magst du uns anhand von einem konkreten Beispiel zeigen, wie diese Prinzipien in der Schule oder in der Erwachsenenbildung praktisch umgesetzt werden können?
Ein Beispiel für die mittlere Ebene könnte beispielsweise, also dass die Darstellung von Informationen könnte der Untertitel sein, den ich wie automatisch zur Verfügung stelle. Das heißt, wenn ich ein Video laufen lasse, kann ich unten drunter einen Untertitel laufen lassen und den können die Lernenden dann für sich nutzen, wenn es ihnen hilft, den Inhalt zu verstehen. Und dabei muss ich dann nicht zu Beginn fragen, wer ist denn angewiesen auf einen Untertitel, weil das ja vielleicht auch schon eine Barriere ist, dass ich das vielleicht gar nicht weiß oder es ist ein Schamgefühl. Und deswegen entscheide ich mich das schon von vornherein, weil ich davon ausgehe, es gibt Lernende, für die kann das eine Unterstützung sein. Und was dann auch wieder so mit dieser Zielformulierung, was man direkt verknüpfen kann, ist, dass ich auch überlegen muss, was ist denn das Ziel, was ich verfolge? Sprich, wenn ich das Ziel verfolge, das Hörverständnis in den Fokus zu rücken, dann darf ich keinen Untertitel laufen lassen. Also, weil dann würde ich ja mein Ziel untergraben, weil diejenigen, für die das eine Schwierigkeit ist, würden sich ja nur noch auf den Untertitel konzentrieren. Und das ist auch so diese Prüfung, die ich immer mache. Diese Leitlinien bieten mir ganz viele Möglichkeiten, wie ich meinen Unterricht gestalten kann. Und ich entscheide dann wieder orientiert an dem Lernziel, für was ich mich dann entscheiden kann. Und so bei dem Warum des Lernens wäre es beispielsweise, dass ich die Zielsetzung in den Fokus rücke und dass ich entweder das mache, dass ich die Zielsetzung sehr transparent mache, dass ich sie nachvollziehbar mache, dass ich sie so im Klassenzimmer zugänglich mache, dass es für alle ersichtlich wird, dass ich vielleicht auch den Lernenden Möglichkeiten zur Verfügung stelle, dass sie die Lernziele für sich so anpassen, dass sie für sich stimmig sind, weil vielleicht brauchen manche Lernenden eine sehr klare Vorgabe in der Formulierung des Ziels, also so und so viel von etwas in dieser Zeit. während für andere Kinder es besser ist, wenn die Ziele sehr offen formuliert sind und so können sie sich besser formulieren. Und das sind ja vielleicht Freigaben, die ich ohne Probleme den Schülerinnen und Schülern gewähren kann. Und in der dritten Ebene, also diesem Wie des Lernens, ist dann, dass ich prüfe, was möchte ich denn am Ende sehen? Und wenn ich sehen möchte, dass die Lernenden mir darstellen, was sie alles gelernt haben über einen gewissen Bereich, dann ist das Ziel eben nicht die PowerPoint-Präsentation beispielsweise. Und dann kann ich vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung stellen, wie die Lernenden darstellen können, was sie gelernt haben. Also mit einem Plakat oder einem Podcast, einem Theaterstück oder etwas Geschriebenem. Und diese Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung. Und so ein Tool, was man in der Praxis dafür einsetzen kann, wäre dann das Choice Board, also so eine Auswahltafel, wo die Lernenden einsehen können, was das Lernziel ist und verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen, wie sie das zeigen können und wie sie sich dem Lernziel nähern. Und so ein kleiner Tipp, den ich da geben kann, weil ich sehr häufig sehe, dass das vielleicht in Form von Tages- oder Wochenplänen in irgendeiner Form umgesetzt wird und dann haben ganz viele Lernende viel zu viel Auswahlmöglichkeiten. Und da gibt es auch ganz klare Erkenntnisse, dass alles, was die 6 Auswahlmöglichkeiten überschreitet, zu viel für jeden Menschen ist und überfordert. Das heißt, auch dort gucke ich, wie viel Auswahlmöglichkeit kann ich diesem Kind zur Verfügung stellen, ohne es zu überfordern.
Das ist auch ein wertvoller Hinweis. Zu viel Möglichkeiten, du machst das jetzt bei der Zahl 6 fest, könnten die Lernenden überfordern. Ich selber habe oft den Eindruck, ich bin ab 3 überfordert. Kriege ich 3 Vorschläge, kann ich einen auswählen. Bei 4 oder 5 sage ich, Entschuldigung, ich mache den Schirm zu und habe eigentlich die Präferenz, eben von einer kleinen Auswahl auf den Punkt zu kommen. Ich habe mir noch diesen Gedanken gemacht, dass wir heute im Gespräch einen Blick werfen, ja, wie sieht das aus in der Weiterbildung und Lehrerinnenbildung? Der Ansatz von UDL wird international als Best Practice bezeichnet und ich habe auch gelesen, dass er in der USA sogar gesetzlich verankert ist, beispielsweise im Every Student Succeeds Act. Und ich bin neugierig von dir zu hören, was brauchen Lehrpersonen, was brauchen Dozierende oder Trainerinnen und Trainer, um diesen Ansatz tatsächlich umsetzen zu können?
Also ich habe in meinen Workshops und Vorträgen in den allermeisten Fällen den Titel von der Haltung zur Handlung und deswegen würde ich definitiv deine Frage mit, es braucht die dahinterstehende Haltung. Dafür braucht es auch eine gewisse Form von Mut, weil Universal Design for Learning stellt, wie ja schon zu Beginn gesagt, einiges auf den Kopf. Und dann muss ich auch eine gewisse Form von Mut aufbringen, dem nachzugehen, weil ich mache es vielleicht zu Beginn erstmal anders als meine Kolleginnen und Kollegen. Und ein weiterer Erfolgsfaktor für mich ist das Netzwerken. Ich habe zu Beginn sehr viel Kontakt, wie du es schon gesagt hattest, in die USA gehabt und dann mehr und mehr geschaut, wer ist denn in meiner Umgebung ähnlich unterwegs und habe diese Person aktiv angesprochen und das stärkt auch mich selber, wenn ich merke, andere Personen sind auch damit unterwegs und ich kann mir ihre Erfahrungen einholen etc. Und ein weiteres nützliches Tool für Lehrpersonen oder in der Erwachsenenbildung sind die UDL Gears oder Zahnräder von Louis Lord Nelson, wo sie anhand von 4 Zahnrädern aufzeigt, wie man sich mit UDL in der Praxis auf den Weg machen kann. Und diese durfte ich mit meinem Kollegen Stuart Campbell dieses Jahr ins Deutsche übersetzen, sodass sie jetzt auch im deutschsprachigen Raum zugänglicher sind. Und dann gibt es verschiedene Tools, wie beispielsweise auch den UDL Circle von Chrissy Butler aus Neuseeland, wo UDL im Übrigen auch im Curriculum direkt verankert ist. Und sie hat einen sehr schönen Kreislauf entwickelt, an dem ich mich orientieren kann, wo ich von meinem Ziel über Barriere, über die Unterstützungsmöglichkeiten und meine Lerngruppe in einem zirkulären Prozess voranschreiten kann.
Ausgezeichnet, ganz toll, wenn du hier den Bogen schlägst von den USA. Du wolltest gerade noch einen Gedanken einbringen.
Genau, und eben die Guidelines, die ins Deutsche auch übersetzt sind, ebenfalls von meinem Kollegen Stuart Campbell und Thomas Müller, die im Original natürlich auf der CAST Homepage im Englischen sind, aber in sehr vielen Sprachen und unter anderem auch ins Deutsche übersetzt wurden.
Ich bin jetzt neugierig geworden, wenn du über deine Erfahrung und deine Vernetzung Richtung USA berichtest. Ich stelle mir vor, in Kanada oder Skandinavien, da läuft auch gerade ganz viel. Wie ist für dich der Blick, wenn du überall dort deine Fühler ausstreckst, im Austausch bist, dich vernetzt und auch übersetzt Richtung deutschsprachigen Raum? Wie sieht es hier aus, wenn es um UDL geht? Und was können wir von diesen anderen Ländern lernen, die UDL bereits systemisch verankert haben?
Ich würde behaupten, dass der deutschsprachige Raum sich aktuell noch in einer Pionierphase befindet und dass jetzt gerade bin ich dabei, viele Personen miteinander zu vernetzen im deutschsprachigen Raum, was auch immer mehr gelingt, und ich glaube, dass das auch dann die UDL-Bewegung stärken wird, und das ist auch für mich der zentrale Baustein, der in den USA oder auch in Neuseeland wirkt, ist das Netzwerken. Und das der Open Access, also das zur Verfügung stellen von Material und Erkenntnissen und diese miteinander zu teilen. Und dann denke ich auch, dass sowohl bottom-up als auch top-down gearbeitet werden sollte. Das heißt, dass die Lehrpersonen, Lehrkräfte sich auf den Weg machen, aber auf der anderen Seite auch spüren, dass Strukturen von den Schulen oder anderen Bildungsentscheiderinnen und Entscheidern zur Verfügung gestellt werden, dass ich die Handlungsspielräume, die UDL auch braucht und zur Verfügung stellt, nutzen kann, damit UDL ein lebendiges Thema im Bildungsraum werden kann.
Das ist doch schön, wenn wir mit unserem Podcast Education Minds hier auch zur Verbreitung der Idee beitragen können, dass die interessierten Personen sich vernetzen. Und ich mache gedanklich gerade einen Sprung rüber zur Idee Zukunft des Lernens. Wir leben ja in einer Zeit, in der Lernumgebungen immer digitaler und individueller werden. Und KI spielt dabei eine wachsende Rolle. Ich habe gerade gestern einen Auftrag in der Stadt Biel-Bienne auf Französisch durchgeführt. Dort waren Expertinnen und Experten für Outdoor-Trainings und Pädagogik mit dabei. Und auch diese Gruppe war neugierig und interessiert zu hören, ja, was ist mit KI denn möglich, was kann unterstützt werden und wo braucht es das nicht? Und selber komme ich gerade aus einem intensiven Schreibprozess. Ich habe nämlich diesen Frühling und Sommer zusammen mit Joachim Lorenz das Buch Microlearning und Nanolearning, Strategien, Methoden und KI-Tools für wirksames Lernen in der Erwachsenenbildung geschrieben, das jetzt gerade veröffentlicht wurde. Wir haben dort das Konzept der didaktischen Reduktion auf die Lehre und betriebliche Bildungsarbeit übertragen, wo kleine, in sich geschlossene und im Prinzip beliebig kombinierbare Lernangebote im Sinn von Microlearning immer häufiger und mit Erfolg eingesetzt werden. Ich möchte von dir hören, Lukas, was ist deine Einschätzung, wie verändert UDL unseren Blick aufs Lernen in dieser neuen digitalen Welt und wo siehst du Chancen, dass Technologie, wenn sie gut eingesetzt wird, den UDL-Gedanken unterstützen kann?
Also ich denke, gerade im assistiven Bereich kann Technologie sehr viel Unterstützung liefern, also eben Textanpassung, Sprachvereinfachung, Visualisierung oder auch als Sparringpartner im reflexiven Einsatz von künstlicher Intelligenz beispielsweise. Und ich denke, dass sehr viele der Sorgen und der Risiken, gerade im Kontext von KI, aber auch allgemein im technologischen Bereich, bestimmt ihre Berechtigung haben, aber ich habe kürzlich gelesen, und das fand ich sehr erheiternd, dass KI wird Bildungsgestaltende nicht ersetzen, aber Bildungsgestaltende, die KI einsetzen, werden die ersetzen, die es nicht tun. Und ich glaube, dass das ist, was man wirklich bedenken muss im Bildungsbereich, dass KI einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet. Natürlich muss man ganz genau schauen, wie man sie einsetzt. Und da sind wir wieder bei der Zielformulierung, und da wiederhole ich mich auch gerne, dass das Tool nicht die Vorgabe geben soll und auch nicht darf, sondern das Ziel gibt das Tool vor. Und der pädagogische Hintergrund muss im Vordergrund stehen. Und ein tolles Beispiel, wie KI und UDL miteinander verwoben werden kann, da durfte ich auch schon bei Thomas Moch in seinem Podcast Konkreteres dazu sagen, ist Ludia, also ein Wortspiel aus Universal Design Learning und AI, entwickelt von Beth Stark und Jeremy Rostan. Und das ist eben so ein klassischer Sparring-Partner, in dem künstliche Intelligenz im Kontext von KI eingesetzt wird. Und Das Tolle an dieser KI ist, dass sie schon mit einem Metaprompt mit den UDL-Leitlinien arbeitet und ich damit direkt schon starten kann. Und das ist für mich ein sehr guter Einstieg, gerade wenn man sich mit dem Thema UDL befassen möchte, aber natürlich auch für Personen, die damit schon mehr Erfahrung haben, weil auch dort gilt, je geeigneter ich die Prompt setze und je besser die Anfragen, desto besser sind dann auch die Ergebnisse.
Lukas, ich stelle mir vor, dass wir unten in den Shownotes verschiedene Links einbauen, auch zu diesem Podcast-Gespräch, das du mit Thomas Moch geführt hast, sodass alle, die ein bisschen tiefer eintauchen möchten, dort sehr leicht draufklicken können und eben vertiefend sich damit beschäftigen können. Zum Abschluss eine Zauberkugelfrage. Wenn du in die Zauberkugel schaust, ein bisschen Richtung Zukunft blickst und deine Vision sich erfüllt hat, wie sieht dein Bildungssystem nicht 2025, sondern sagen wir mal 2035 aus, in dem Universal Design for Learning tatsächlich Alltag geworden ist? Was würden Lehrende und Lernende dann vielleicht ganz selbstverständlich anders machen als heute? Und ich bin auch interessiert, von dir zu hören, welche Rolle möchtest du in dieser Zukunftswelt spielen?
In dieser Zukunft würde ich sehr gerne sehen, dass Vielfalt als ganz selbstverständlich wahrgenommen und gelebt wird und dass auch noch verstärkter der Fokus auf die dahinterstehenden Ressourcen gesetzt wird. Ich würde mir wünschen, dass die Lernenden als Expertinnen und Experten wahrgenommen werden und auch dorthin begleitet werden, das immer mehr werden zu können, sprich selber zu wissen, unter welchen Voraussetzungen ist das Lernen für mich nun am geeignetsten. Ich würde mir wünschen, dass Inklusion kein Diskussionsthema mehr ist, sondern gelebte Praxis. Und UDL ist für mich so ein leitender Kompass, der dorthin auf diesen Zukunftsweg leiten könnte. Und bezogen auf meine eigene Rolle, ich würde mich jetzt auf dem Weg dorthin als Brückenbauer wahrnehmen oder sehen, vielleicht auch als eine Art Botschafter, um zu zeigen, welche Möglichkeiten UDL bieten kann und dass vielleicht auch noch mehr Kooperationen entstehen im deutschsprachigen Raum, aber auch mit anderen Ländern, die sich schon auf den Weg gemacht haben. Und dass Bildung oder dass Schule ein Lern- und Lebensraum für alle wird oder ist, wir sprechen ja von der Zukunft, also ist, der von Anfang an für alle gestaltet ist. Und für alle meine ich Schülerinnen und Schüler, ich meine aber genauso auch die Lehrkräfte, die dort arbeiten und alle Beteiligten im Bildungsprozess.
Lukas Feelings, du bist heute hier im Podcast-Gespräch. Ich merke gerade, ich könnte noch lange mit dir das Thema vertiefen. Aber lass uns an dieser Stelle das mal zusammenfassen und vielleicht in 10 Jahren machen wir ja ein weiteres Gespräch und berichten dann über die Situation in der Zukunft. Immer gegen das Ende versuche ich mit 3 Punkten hier meine Gedanken ein bisschen zu ordnen. Ich habe mir ganz viel aufgeschrieben. Punkt 1. Eine Erkenntnis für mich: die Barrieren nicht bei den Lernenden suchen, sondern die Umgebung in den Blick nehmen, die Strukturen anschauen und dort ansetzen. Eine zweite Erkenntnis, du hast viel davon gesprochen, Barriere auf die Seite räumen. Du hast gesagt, die Lernenden sind tatsächlich die Expertinnen und es geht auch darum, dass sie zunehmend in diese Rolle hineinwachsen und dass wir sie unterstützen und begleiten, sodass sie eben Expertin für ihren eigenen Lernprozess werden. Und mit Blick auf didaktische Reduktion gibt es ganz viele Verbindungen zu UDL und im Kern geht es auch um diese Haltung, du hast gesagt, von der Haltung zur Handlung und ich sage oft bei der didaktischen Reduktion mit einem reduktiven Blick an die Planung gehen und überlegen, was braucht es für den Lernfortschritt und was kann im Moment weggelassen werden. Das sind meine Erkenntnisse. Gibt es Ergänzungen von dir? Wie sieht das aus?
Ich würde sagen, eine optimale Reduktion dessen, was wir besprochen haben.
Lukas, herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, für die inspirierenden Einblicke in die Welt des Universal Design for Learning. Du hast in diesem Gespräch wunderbar deutlich gemacht, dass es eben wirklich um diesen Perspektivenwechsel geht, weg vom Defizitblick hin zur bewussten Gestaltung für Vielfalt. Und vielleicht ist ja das der Schlüssel, damit Lernen wirklich für alle einladend und zu einer positiven Erfahrung wird. Lukas, wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo findet man dich?
Also ich denke, am ehesten und am liebsten wird man sich mit mir via LinkedIn verknüpfen können und da könnten wir ja auch mit den anderen Verlinkungen unten bei dir angeben, wo man mich finden kann.
Gut, wir führen alles unten in den Shownotes auf und Lukas, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin alles Gute.
Vielen Dank, Ivo, für das Gespräch, hat mir große Freude bereitet. Und vielleicht bis in 10 Jahren in unserer guten Zukunft.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann! Dein Gastgeber Ivo Würst.